das Wohl der Familie, gerade in einer Krisenzeit, steht für mich absolut im Vordergrund. Die Familie sollte mehr Zeit mit Lachen, mit Spielen, mit sich gern haben und einfach das schöne Wetter geniessen, mit all dem Positiven, was man ja jetzt sehr gut auch leben kann, sollen die Zeit in dem verbringen und nicht auf diesen Hausaufgaben rumhacken, bis es eskaliert und man schletzende Türen hat und brüllende Kinder und brüllende Mamis und genervte Väter, die nebenan sollten Homeoffice machen. Also dort einfach auch ehrlich sein und im Call mit dem Lehrer sagen, sorry, die letzte Woche Deutsch und Mathe, das und das Ziel haben wir nicht können erreichen. Mein Kind braucht dort einmal eine Erklärung von Ihnen. Würden Sie das bitte übernehmen?
Du heisst Janine Walder, ist das richtig?
Genau, ja.
Und ich weiss gar nicht so viel über dich. Wie gesagt, wir haben uns über die Newsletter-Anfrage sind wir aufeinander gestossen, wo ich, wie heisst das, Bildung zu Hause Newsletter. Und seither habe ich ein bisschen die Website und die YouTube-Channel so angeschaut. Ich weiss eigentlich nur, dass du Homeschooling machst seit ein paar Jahren, seit 2017, glaube ich, oder so.
Genau, ja.
Und du bist jetzt sehr aktiv mit Podcasting, das kann sich jeder anschauen. Das heisst Terror Kids, oder? Auf YouTube?
Auf YouTube, auf iTunes, Spotify, Deezer, überall, also all die gängigen Podcast-Portale findet man Terror Kids. Ja.
Genau, da bist du hochaktiv. Ich habe mir noch aufgeschrieben, irgendwo habe ich gelesen, Hypnose-Coach.
Genau, ja.
Okay.
Das ist der Start gewesen, warum ich mit dem Podcast dann auch angefangen habe. Weil es dort ja auch ums Unterbewusstsein geht von den Kindern. Und das ist so die Grundlage, die ich in der Hypnose gelernt habe. Ja.
Spannend, okay. Jo, magst du noch ein bisschen mehr erzählen über dich, einfach so als Einleitung, was ich jetzt alles noch nicht gesagt habe? Oder das auch ein bisschen ausführen?
Ja, du hast schon sehr viel gesagt. Das ist das, was im Moment mein Leben beinhaltet, dass ich ein Homeschool-Mom bin. Das heisst, jetzt im dritten Jahr meine Kinder tun die Heimen unterrichten. Ich tue nebenbei den Podcast führen, gebe zwischendurch Coachings im Moment online, weil das Ganze offline gerade nicht möglich ist. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, wo gern immer wieder das Leben auch hinterfragen. Wir tun bei uns in der Familie immer wieder schauen, sind wir alle glücklich, so wie das Leben gerade spielt? Wo braucht es Anpassungen? Wo braucht man eine Veränderung, dass man wieder mehr in der Freiheit und im Glück leben können? Und das ist so ein bisschen, ja, das Motto, das ich in meinem Leben habe. Einfach immer so mein Umfeld wählen und meine Lebensaufgabe wählen, dass es viel Zufriedenheit gibt und Leichtigkeit auch im Leben. Und das ist so unser Weg seit ein paar Jahren und das ist sehr erfüllend, sehr schön.
Kennst du den Ausdruck Follow the Bliss? Auf Englisch?
So nicht, aber ich denke so vom Gefühl dabei schon, ja.
Okay, ich denke, vielleicht hast du das auch schon gehört. Also es klingt jetzt gerade ein bisschen so, genau. Okay, cool. Was habe ich? Ah, ja, genau. Ich habe ein Video gesehen. Ich glaube, eins von deinen letzten, was du gemacht hast. Also, ich glaube, nicht Terror Kids, sondern ich weiß nicht, ob das auf Facebook oder irgendwo sonst war. Ich weiß nicht, wo oder auf einem anderen YouTube-Channel, wo du gesagt hast, dass du eben willst, Sachen verändern jetzt gerade. Also, du siehst gerade daran, versuchen, mehr Freiraum zu schaffen für irgendein neues Projekt oder so. Habe ich es richtig im Kopf?
Das kann sein, dass ich das schon manchmal so kommuniziert habe. Es ist aktuell so, dass ich verschiedene Projekte am Aufbauen bin. Das ist von dem her nichts Neues, okay. Aber jetzt halt wirklich durch die ganze Situation, wo wir weltweit drinnen sind, halt mehr jetzt im Online-Bereich, weil halt eben das Offline gerade eingeschränkt nur möglich ist. Aber ganz konkret müsst ihr jetzt wissen, welcher Post das
ist. Ja, genau, das kann man auch nicht mehr sagen. Ich habe gedacht, sie hat früher gesehen, aber vielleicht tisch ich mich auch, ich weiß nicht. Hast du noch was sagen, ich weiß nicht, wo bist du aufgewachsen oder also ich nehme an, in der Schweiz und so, so deine eigene Schulzeit und so, wie hast du das, wie ist das etwa nachgelaufen oder wie hast du das erlebt?
Also ich bin in der ersten Zeit im Aargau, habe ich gelebt. Und nach der Trennung von meinen Eltern sind wir dann, als ich 12 war, ins Luzernische gezogen. Inzwischen wohne ich mit der Familie wieder im Aargau. Und für mich war in der Schulzeit der Kantonswechsel sehr einschneidend gewesen. Ich mag mich an eine erste gute Schulzeit erinnern, so mit diesen Höchst und Tiefs, die, glaube ich, alle Kinder in der Schule erleben. Und dann so als Fremde mit einem komischen Dialekt, ja, so in ein Bauerndorf zu kommen, das war für mich sehr einschneidend gewesen. Ich habe mich dort, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsse mich behaupten in dieser neuen Klasse und müsse beweisen, dass ich von einem besseren Ort dort hinkomme und schon weiss, wie es läuft. Und bin durch das natürlich sehr angriffsflächig gewesen. Für Mobbing auch. Ich habe keine guten Erinnerungen an meine Schulzeit. Und ja, bin inzwischen aber so weit, dass ich sehe, dass ich dort durchaus mitschuldig gewesen bin. Dass ich mich dort nicht so optimal integriert habe in die neue Klasse. Und halt durch das die ganzen Themen, die in einer grossen Klasse halt vorkommen, sehr mitbekommen haben, angezogen haben.
Okay, ja, das ist doch ein spannendes Wissen. Also, in welchem Alter ungefähr ist das mit dem Kantonswechsel?
Das ist mit 12 gewesen. Ich bin dort in die 6. Klasse gekommen dann. Also statt, dass ich im Aargau den Wechsel in die Oberstufe gehabt hätte, habe ich dem Luzernischen noch die 6. Primar gemacht. Und das ist halt ein schwieriges Alter. Ja. Ich denke, das ist so das Alter, wo man sowieso langsam so ein bisschen vorpubertieren, Selbstfindungsphase, die anfängt. Und ja, vielleicht auch die Selbstzweifel, die viele in diesem Alter schon haben. Und dann so von den eigenen Freunden, von den eigenen Freundschaftsgruppen weg in etwas Fremdes, das ist, habe ich als schwierig erlebt, ja.
Okay. Ja, ja, also ist Aargau weniger ländlich gewesen, oder was? Ist es eher städtisch?
Ja, also wenn ich es jetzt betrachte, ist das auch sehr ländlich gewesen. Okay. Aber nicht ganz, also wir haben alle 5 Minuten einen Bus gehabt und ich bin nachher in das Kaff gezogen, wo der Bus alle Stunde gefahren ist und das ist halt für mich schon ganz, ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jetzt lebe ich am Ende der Welt.
Ja, hast du den Film zufällig gesehen, als Hitler das große Kaninchenstall?
Nein, aber das klingt sehr spannend.
Ist kürzlich im Kino gewesen. Ja, ist nicht so wichtig. Dort hat es halt auch so eine Story von einem Kind, wo vor dem Zweiten Weltkrieg die ganze Zeit rumziehen und so. Und dann kommen sie irgendwie in einem Schweizer Dorf in Mengadin. Mhm. Das ist relativ lustig dargestellt, wie die Deutsche aus der Stadt mit Akademikereltern und so, Künstlereltern, mit dem ist klar. Mhm. Ja, also, genau, ich habe da ein Zitat gesehen auf deiner Website, ist das, glaube ich, ganz vorne drauf. Meine Mission, Kinder voller Selbstvertrauen und Selbstliebe.
Jawohl.
Kannst du das mal entpacken, was das für dich bedeutet? Genau. Mhm.
Selbstliebe und Selbstvertrauen ist das Kernthema von fast jedem Erwachsenen, der an sich arbeitet, der irgendwelche Blockaden in seinem Leben auflösen will, der im Leben nicht weiterkommt, sei es beruflich, sei es in der Liebe, sei es egal was, in welchem Erfolgsweg, den er dran geht. Und wenn man dort im Coaching anfängt, an dieser Problematik zu arbeiten, kommt bei sehr vielen als Ursprung das mangelnde Selbstvertrauen und die mangelnde Selbstliebe. Mhm. Und zusammen mit dem Wissen, in welcher Zeit dass der Kern gesetzt wird, dass man ein gutes Selbstvertrauen hat, dass man sich selber sehr gern hat, so wie man ist, also die Selbstliebe wirklich gespürt und lebt, dann habe ich immer mehr herausgefunden, dass wirklich so die ersten paar Jahre in der Kindheit sind genau für das prägend. Zwischen 0 und 5-jährig werden die ersten Bausteine gesetzt für das Programm. Ob ein Mensch wird viel Selbstvertrauen haben, über sich selber schätzt und über sich selber liebt. Und darum habe ich den Podcast wirklich mit dem Augenmerk aufgebaut, wo es darum geht, was kannst du als Erwachsene machen, als Lehrer, als Mutter, als Nachbar, als Grosspapi, damit das Kind mit dem Gefühl vom Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gross werden kann. Weil an dem angeknüpft ist nachher das ganze Glück vom Rest vom Leben und der ganze Erfolg vom Rest vom Leben. Wenn das Kind die Bausteine überkommt, dann steht ihm alles offen. Und wenn es dort die Gefühle und das Vertrauen nicht darf lernen, dann wird es wirklich halt sehr einen schwierigen Weg vor sich haben. Und das ist so meine Mission. Ich wünsche mir, dass ganz viele Kinder dürfen sehr viel freier und mit mehr Vertrauen durch die Kindheit, durch die Schulzeit, durch die Selbstfindungszeit in der Jugend, um dann wirklich so wunderbare, offene und vertrauensvolle Menschen zu werden.
Mhm. Sehr schön. Was für Coaching bietest du an? Nicht nur um Homeschooling und Kindererziehung, geht es auch um andere Sachen, oder?
Genau, also mein Hauptcoaching-Bereich, was ich übrigens zu sehr wenig Prozent machen. Das ist mehr so ein Nebenbei, weil ich doch meine Zeit mit den Kindern und dem Unterricht mit den Kindern als Hauptaufgabe gesehen. Ich tue vor allem mit erwachsenen Leuten Coachings machen, vor allem Frauen, Mütter, die im Zweifel sind, die nicht so wissen, wohin mit ihrem Leben, die eine gewisse Unzufriedenheit im Alltag spüren, wo vielleicht auch mit dem Mami und Hausfrauen da sie überfordert sind und es gerne wettet für sich optimieren, dass sie mehr Leichtigkeit und Gelassenheit dürfen haben im Leben. Und dort kommen natürlich dann auch tiefe Blockaden zum Vorschein, Ängste, Verlustängste, all das, was halt jeder Mensch so mit sich trägt.
Okay. Ja, also das ist ähnliche, wie soll ich sagen, ist eine Motivation, die ich gut verstehen kann. Ich bin, glaube ich, zu ähnlichen Schlüssen gekommen in den letzten Jahren und finde das darum ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also alles, was irgendwie mit kindlicher Entwicklung zu tun hat, sagen wir es mal so. Eben will es dann quasi, wenn es dort nicht klappt, dann heisst es einfach wahnsinnig aufwendige Therapien, wenn überhaupt, die sich das leisten können. Die überhaupt auf die Idee kommen, die überhaupt Chancen haben dazu. Und auch wenn man es macht, ist es doch in meiner Erfahrung relativ aufwendig. Und darum, wieso machen wir es nicht von Anfang an ein bisschen besser? Mal ganz, ganz, ganz einfach ausdrückt.
Genau. Das wäre so, es ist auch ein Gedanke von der Prophylaxe. Weil, wie du schön sagst, als Erwachsene kann so eine Aufarbeitungstherapie sehr energieaufwendend sein, zeitaufwendig, je nach Technik, die man anwendet, nicht unbedingt, aber es ist ein grosser Schritt, wenn man sich so seine Urängste zum Beispiel stellt. Und bei den Kindern ist es eben genau das Gegenteil. Die Kinder, die sind so offen und aufnahmefähig für alles, was von außen auf sie einwirkt. Und wenn man dort einfach ein bisschen weiss, wie man es richtig machen kann, wie man kann mit dem Kind umgehen, dass es sich eben von Anfang an positiv programmieren im Unterbewusstsein, wenn ich dem so sagen darf, dann ist es so einfach. Man muss nicht viel machen, gerade jetzt als Eltern, um am Kind die nötige Basis zu schenken. Es wird dann genug Situationen erleben, wo es wieder Probleme überkommt. Um die herum kommt kein Mensch im Leben. Wenn man wirklich am Leben teilnehmen will, doch das Kind wird viel besser mit diesen Problemen nachher umgehen können, weil es einfach die Basis hat. Und dort wirklich das Wissen, die Einfachheit, wie man das umsetzen kann. 2-3 Sachen und man hat schon so viel gut gemacht. Das ist so, ja, das finde ich einfach ganz spannend und auch sehr, sehr schön, wie einfach und leicht dass es darf gehen.
Was denkst du, ist wichtiger, um das Ziel oder deine Mission jetzt einfach gesagt zu erreichen? Geht es mehr? Also, ja, wahrscheinlich sagst du beides, aber gibt es etwas, was wichtiger ist? Die Frage, was man machen muss oder die Frage, was man nicht besser nicht macht?
Frage, was man kann machen. Weil, ich tue da gerne schnell ein bisschen ausholen, was man nicht soll machen, das wissen wir alle. Jeder Lehrer, jede Mutter, jeder Vater trägt in sich ein Bild von der optimalen Erziehung, vom optimalen Zusammenleben. Jede Mutter ist sich bewusst am Abend, wenn sie das Kind ins Bett bringt, dass sie zu laut war, zu schnell böse geworden ist, geschumpfen hat, ungeduldig war. Und das sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, dass das so nicht ideal ist. Mhm. Und gleich behaupte ich, dass es nicht sinnvoll ist, sich zurückzunehmen, weil manchmal ist es einfach im Temperament der Person. Mhm. Und sich dort die ganze Zeit korrigieren und mit einem unglaublich schlechten Gewissen vor allem am Abend an das schlafende Kind zuzuschauen und innerlich zerreißt es einmal als Mutter fast, weil man weiss, oh mein Gott, warum bin ich heute so ungeduldig? Es tut mir so leid, weil schau mal mein Schätzchen, wie es da liegt und wie ein Engel schläft. Und das zerreißt so viele Mütter, wenn sie immer wieder daran denken, was sie möchten, was nicht gut ist. Mhm. Wenn man jetzt einfach akzeptiert, dass es das Naturell vom Mensch ist, dass man auch mal laut werden kann, auch mal schimpfen kann, was nicht angebracht ist, weil man selber an die Grenzen kommen kann und dafür einen Gegenpol aufbauen und sagt, okay, ich gebe meine Aufmerksamkeit dort rein, was kann ich am Kind gut machen? Und dann braucht es nur mehr Gutes, wie das, was ich vielleicht nicht optimal umsetze. Also klar, ich finde es immer, also dass man mich nicht falsch versteht, ich finde es immer wichtig, wenn man zuerst mal schaut, ja, wo könnte ich mal ein bisschen nachgeben, ein bisschen ja, sanfter werden, einfach das, was halt möglich ist. Mhm. Also Leute, die vielleicht zu heftig mit den Kindern umgehen, da finde ich dann auch nicht in Ordnung. Also einfach so das Normale halt, so das Normale überfordert sein mit den Kindern und durch das auch mal ausflippen. Ja, passiert doch jedem. Es schadet am Kind. Ja, und ich habe lange versucht, als ich frisch in das Mami-Dasein reingekommen bin, habe ich lange versucht, mich so fest zu kontrollieren, dass ich immer ruhig und gelassen bin. Immer so mit der Hoffnung, dass ich die Seite in mir voll und ganz kann leben, dass ich ein ruhiges und gelassenes Mami bin. Und irgendwann musste ich wirklich akzeptieren, hey, es geht nicht, weil es gibt Situationen, wo ich einfach und muss dem Kind sagen, hey, stopp und jetzt nimm so und hör auf. Und dass ich dann nicht in dem schlechten Gewissen irgendwie kaputt gegangen, habe ich für mich realisiert, dass ich meinem Kind in der ganzen anderen Zeit so viel Gutes tun kann. Und sie so kann mit Liebe und Vertrauen gross werden lassen, dass sie es absolut verkraften können, wenn es Mami auch mal ein bisschen zu heftig sagt, stopp jetzt, oder warum schon wieder, oder einfach so das, was man eigentlich nicht hat.
Also ja, ist es etwas grundsätzlich anderes wie in einer Liebesbeziehung? Also jetzt die Thematik, oder? Ich meine, man macht immer Fehler, man macht immer Sachen, die man vielleicht bereut.
Du meinst die Liebesbeziehung am Partner gegenüber?
Ja, genau, am Partner gegenüber. Also das, was du jetzt beschreibst, das klingt jetzt wie irgendwie so eine Art Balance finden, dass man halt nicht immer ein Arschloch ist, ganz einfach gesagt. Aber wenn halt etwas einmal schiefläuft, dass es halt trotzdem eine Liebesbeziehung gibt, einen liebevollen Umgang miteinander gibt, in einer anderen Situation. Oder in einer Kindersituation.
Ich beobachte es fast noch so, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind noch häufiger so gelebt wird, dass es noch mehr das Machtgefälle gibt. Also, dass in einer Liebesbeziehung einem Partner gegenüber man noch mehr Toleranz lebt. Und wenn sie wirklich liebevoll ist, respektvoll ist, dass wenn mein Mann am Esstisch aus Versehen sein Wasserglas ausleert, dann reagiere ich als Mutter weniger schnell gereizt und so das muss schon wieder, warum? Jetzt ist alles nass und kannst nicht besser aufpassen, wie das Mütter dem Kind gegenüber in der gleichen Situation zum Ausdruck bringen. dass, wenn das Kind mit den dreckigen Schuhen durch die Wohnung läuft, dann sehr schnell wird es von der Mutter angeschrien. Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, zieh deine dreckigen Schuhe draussen ab, schau jetzt mal wieder, ich habe doch erst gerade geputzt. Wenn jetzt aber mein Mann das macht, dann, oder der Besuch, eine gute Freundin, wer auch immer dann ja. mit aus Versehen mit den dreckigen Schuhen in die Wohnung läuft, die würde ich nie so hart anfahren, wie das die Eltern häufig bei ihren Kindern machen. Und das hat in meinen Augen mit einer gewissen Macht ein Ungleichgewicht zu tun, wo immer noch ganz viele Erwachsene das Gefühl haben, haben sie das Recht drauf.
Ja, ja, ja.
Dass sie das Recht haben, darüber zu bestimmen, ist es jetzt genug kalt aus, dass das Kind eine Jacke anlegen muss. Ich würde meinem Mann nie sagen, du glaubst nicht, müsstest gescheiter mit einer dickeren Jacke aus dem Haus. Das käme mir nie in den Sinn. Und genau gleich würde ich es nicht akzeptieren, wenn er mir das vorschreiben würde. Also warum haben die Eltern immer noch das Gefühl, sie stehen so weit überhaupt von ihren Kind, dass sie dürfen über das Leben und über die Aktivitäten von ihren Kind bestimmen. Und das zeigt sich eben auch in diesen Situationen, wo man dann vielleicht schimpft, wo man laut wird dem Kind gegenüber. Und das an dem selber mal zu arbeiten, primär, dann muss ich dir wieder recht geben, dass also, du am Anfang gefragt hast, was wichtiger ist, dass man vermeidet, was man nicht sagt, oder tut, was man gut sagt. Also wenn man dort immer noch in dem starken Machtgefälle innen zusammenlebt mit dem Kind, dann finde ich, sollte man mal an dem Thema arbeiten und mal schauen, für sich mal reinzuspüren, ja, warum? Warum macht man das eigentlich? Und hat man das Recht dazu? Und das vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und zu korrigieren und gleichzeitig natürlich eben auch ins Positive gehen, schauen, was kann ich beim Kind gut tun, dass es auch in so einer Situation nicht gerade verletzt ist, wenn die Mutter halt dann gleich einmal laut wird.
Sehr spannend, ja, das ist ein Thema, das ich jetzt schon länger gehört habe. Das habe ich das erste Mal angetroffen beim Erich Fromm. Ich weiß nicht, ob du Erich Fromm gelesen hast. Haben oder Sein, ein Buch, das ich jedem und jeder gerne wieder ans Herz lege. Das ist eine Art Zusammenfassung von seinem Lebenswerk. Und auch hat dort für mich zum ersten Mal verständlich gemacht, was Kinderrechte eigentlich bedeuten.
Ja.
Indem, dass er eigentlich, das ist, glaube ich, 50 Jahre Zeit, wenn man das geschrieben hat, ungefähr. Indem, dass er einfach so ein bisschen die Historien aufzeigt von der Emanzipation, von dem Menschenrecht. Und wie das so langsam in den 50er Jahren so ein bisschen die Frauenrechte sich haben langsam in gewissen, ja, in gewissen Ländern, in gewissen Regionen auch etablieren. Es war ein Thema gewesen, in der Ehe, Gewalt daheim und so weiter. Das Machtgefälle zwischen Mann und Frau, dass das eigentlich nicht okay ist. Und im Kontrast zu dem Kinder gar kein Thema. Das hat noch niemand geredet, das ist noch niemand bewusst gewesen, das war überhaupt kein Thema gewesen, außer in ein paar kleine, ja. Wie sagt man, Mikrogesellschaften, die sich gerade um das Thema bemüht haben. Und was du beschreibst, hat aus meiner Sicht sehr viel schlussendlich mit dem zu tun. Das ist ein gutes Beispiel für mich, für hey, um was geht es eigentlich? Was heisst das Kinderrecht überhaupt? Also das geht für mich in alle möglichen Bereiche rein, aber die Haltung, die Erwachsene generell, ältere oder nicht ältere Kinder gegenüber haben, das ist etwas, was mich immer mehr in meinem Umfeld stört. Also wenn ich das irgendwie im Bus antreffe oder im Zug oder irgendwo, wo einfach so Haltungen dann spürbar werden und ich einfach merke, ah, ja, das ist einfach sehr verbreitet. Das ist eigentlich die Normalität, dass, genau. Dass man Kinder darf ganz, ganz anders behandeln. Und eben, das wird wohl größtenteils unbewusst sein, nehme ich mal schwer an.
Und dort dann auch, um wieder auch auf das Schulsystem zurückzukommen, wenn ich am Esstisch am Kind sage, was, du willst jetzt zum Honigbrot eine Gurke, eine Essiggurke? Nein, sicher nicht. Dann tue ich ja eben wieder am Kind das Recht wegnehmen, selber dürfen zu entscheiden. Vielleicht liebt es das ja, also warum darfst du das nicht? Und das ist ja etwas, wie du sagst, im Bus und überall, man beobachtet das. Dass die Mütter an den Kindern vorschreiben, wie sie sollen. Mhm. Und das Schulsystem ist an und für sich für mich auch so in dem Innen. Es wird an den Kindern vorgeschrieben, was sie müssen lernen, was sie wann, zu welchem Zeitpunkt müssen interessant finden. Mhm. Und das ist einer von diesen Beweggründen, warum das mir Kind warum wir entschieden haben, dass wir Kinder zu Hause unterrichten. Vor allem so mit dem Augenmerk darauf, dass sie dann dürfen, dort Zeit investieren und Aufmerksamkeit dürfen darauf geben, dort, wo ihr Interesse liegt. Weil dann saugen sie das Wissen auf, wie ein Schwamm. Das ist so wunderschön zum Beobachten. Dass, wenn sie dürfen sagen, ja, heute lieber Deutsch machen und nicht Mathe, oder oh, machen wir im Englisch etwas, oder sie wollen mehr über Eidechsli lehren, und dann schauen sie auch nicht auf die Uhr, wenn die nächste Pause ist, sondern dann saugen sie das so auf. Und für mich geht das alles so ein bisschen in den gleichen Topf. Einfach mal das Kind beobachten und das Kind fragen, ja, was willst denn du? Was brauchst du, dass du glücklich bist in deinem Leben? Egal, ob jetzt das Schulwissen ist oder ob das ist, ob es eine Essiggurke zum Konfibrot essen will oder ob es einfach angenommen werden so wie es ist und es will einfach so sein und wertgeschätzt werden, so wie es ist, auch wenn es zum 100. Mal das blöde Wasserglas quer über Esstisch ausleert. Das macht ja das nie böswillig. Und für mich geht das alles so ins Gleiche hinein. Und wir in der Schweiz haben zum Glück in gewissen Kantonen die Möglichkeit, die Wertschätzung beim Kind, auch wenn es um den Schulstoff geht, zu leben. Und für uns ist das ein riesiges Geschenk.
Erzähl noch mehr zu dieser Entscheidung. Also, was ist vorher passiert? Also, du hast Kinder gehabt in der Stadtschule, in der Volksschule.
Genau.
Und wie ist der Entscheid dann zustande gekommen? Mhm.
Also meine Kinder haben gestartet in der Regelschule. Die Tochter hat sehr eine gute Kindeszeit gehabt. Das war alles wunderbar gewesen. Sie war auch sehr parat für die Schule. Sie hat früh können lesen und schreiben und sie ist voller Vorfreude dann in die erste Klasse gekommen. Und dort ist es sehr schnell gegangen, dass wir bei ihr eine Veränderung beobachtet haben in ihrem ganzen Wesen. Sie ist sehr lustlos heimgekommen von der Schule, sie war gelangweilt und ihre Kreativität war nicht mehr rum. Sie war sehr ein kreatives Kind, das viel gebastelt hat und gemalt, und das hat sie alles nicht mehr gehabt. Schon nach etwa 3 Monaten, wo sie in der ersten Klasse war, und das hat uns erschrocken. Wir haben damit gerechnet, dass das vielleicht in der 3., 4., 5. Klasse könnte passieren, aber nicht schon in der 1. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, immer mit dem Blick darauf, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Unsere Familie tut so lange leben, so wie bisher, bis es jemandem nicht mehr gut geht. Und dann wird geschaut, was müssen wir verändern, dass es wieder allen gut geht. Und das ist für uns ein einschneidender Moment gewesen, wo wir gesagt haben, hey, nein, so nicht. Weil sie ist nicht mehr das Mädchen, wo sie war. Ja. Und dort erst bin ich darauf gekommen, dass es Homeschooling gibt und dass man in der Schweiz das an gewissen Orten darf. Das habe ich bis zu dato do nicht gewusst. Und habe mich natürlich dann dort wochenlang eingelesen und Fakten zusammengetragen. Und dann ist gleichzeitig, der Bub war dann im kleinen Kinski. Und dann haben gleichzeitig bei ihm Probleme angefangen, dass er von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehen wollte. Und ich dann so das Mami gsi bin, die ich vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, immer belächelt habe. Ja. Die Mamis, die so vor dem Kind stehen und ein schreiendes Kind an der Lehrerin übergeben, wo das Kind dann tut an der Mutter aus den Armen reissen. Und ich habe das, ja, wirklich so ganz, so die Bilder kennt man von jedem Kind. Und ich habe das immer sehr belächelt. Und ich entschuldige mich auch bei all diesen Mamis für das. Ich habe immer gedacht, komm, die Mutter hat doch ein Problem mit Loslassen. Das liegt doch bei der Mutter, lass doch das arme Kind, das kann doch nicht dafür. Und plötzlich bin ich die gewesen, wo ein schreiendes Kind aus den Haustüren gezerrt hat, den ganzen Kindsgeweg vor die Kindsgetüren gezerrt hat und das schreiend der Lehrerin übergeben hat. Und das geht gar nicht. Und zusammen.
Wie lange hast du das Spiel gespielt? Also, wie lange hast du das mitgemacht? Mit dem Sohn, der nicht ein Kind will?
Ja, das sind schlussendlich nur ein paar Wochen gewesen. Ein paar Wochen. Zwei, drei Wochen vielleicht. Wo aber so tief einschneidend waren. Schmerzhaft einfach für mich, auch zum Miterleben. Und für ihn, was sein Urvertrauen betrifft, auch sicher einschneidend. Weil ich lehre meinen Kind, und das empfehle ich allen Eltern. Ich lehre meinen Kindern, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Das ist so ein Grundsatz von Vertrauen. Und das müssen sie von ganz klein lehren, weil ich wette, wenn meine Kinder mit 16 einen Scheiß gemacht haben, und das werden sie, ich gehe davon aus, dann wette ich, dass sie zu uns heimkommen und sagen, Mami, Papi, ich habe einen Scheiß gemacht. Und damit sie das Vertrauen mit 16 werden haben und werden Gebrauch machen davon, müssen sie das von ganz klein ja lernen. Also sage ich das meinen Kindern von Anfang an immer wieder. Sage ich, schau, wenn etwas Dummes passiert, ich bin vor allem froh, wenn du mir erzählst. Schimpfen werde ich nicht. Ich werde es vielleicht nicht lässig finden, was du gemacht hast, aber ich werde sehr glücklich sein, dass du es mir erzählt hast. Und jetzt kommt folgende Situation. Ich bringe mein Kind an einen Ort, wo es nicht hingehen will. Und es sagt, Mami, geh nicht weg, ich brauche dich. Und ich drehe dem Kind den Rücken zu und ich gehe weg. Also zerstöre ich innerhalb von einem Augenblick alles, was ich vorher mit aller Aufmerksamkeit aufgebaut habe. Das geht nicht.
Denkst du, das ist wirklich so? Kann man das wirklich so schnell oder so stark, so schnell zerstören durch ein Erlebnis?
Wenn es emotional ist für das Kind, dann ja. Es gibt so zwei Hauptmechanismen, wie so Programme im Unterbewusstsein gebaut werden. Das eine ist über die Repetition. Immer wieder. Egal, ob das Positive oder das Negative, einfach das immer wieder. Und das andere ist ein einmaliges, heftig emotionales Ereignis. Und wenn ich an meinem Kind 100-mal sage, du kannst mir vertrauen, immer wenn du mich brauchst, bin ich für dich da, dann ist das die Repetition. Wenn jetzt aber ein Ereignis passiert, wo das Kind in einer Angst, Panik, was auch immer es dann für Emotionen hat, starke Trauer, Verlustangst, was auch immer, und genau dann erfüllt sich das nicht, genau dann wird es allein gelassen, dann ist das viel mehr gewichtet und kommt durch das sehr schnell einen Platz über im Unterbewusstsein. Und dann wird das am nächsten Tag nochmal wiederholt und am nächsten nochmal.
Ja, genau.
Dann ist es sehr, sehr schwierig, um das dann auch wieder gut zu machen. Und die zwei Situationen, so die Lustlosigkeit und die Kreativität, die abhanden kam, ist von der Tochter und das plötzliche nicht mehr wollen, in Kinski gehen vom Sohn, hat uns dann dazu bewegt, dass wir die Kinder von der Schule abgemeldet haben. Auch mit dem Background, wo wir schon immer hatten, von der ganzen Neurowissenschaft, wo man ja schon lange weiss, was braucht das Kind zum kirngerecht lernen. Da ist so die Vera Birkenbiel und der Gerhard Hüther so Vorbilder von uns, auch der André Stern, wo wir schon lange konsumiert haben. Wir haben schon lange Zeit das Wissen in uns getragen, dass das Kind neugierig sein dürfen lernen und die Welt dürfen entdecken. Und wir haben einfach gefunden, wir geben der Schule eine Chance, weil vielleicht wird es für unsere Kinder ja der beste Weg. Ja. Aber wir ändern es, wenn es nicht mehr funktioniert.
Genau, das ist schon recht sensibilisiert gewesen. Und ja. Und ihr habt schon in einem Kanton gewohnt, wo das möglich ist?
Genau, das ist natürlich der Glücksfall gewesen. Wir haben jetzt nicht müssen einen Kantonswechsel machen. Und wir haben auch von Anfang an immer gesagt, oder es ist so mein Gefühl gewesen, auch in dem ganzen Entscheid, wir machen den Weg, wenn er einfach ist und sich leicht anfühlt. Und ab dem Moment, wo uns Steine weggelegt werden, dann tun wir wieder uns neu orientieren. Ich bewundere die Eltern, die wirklich einen Kantonswechsel machen, wegen dem Homeschooling, also damit sie es dürfen machen, wo gegen Behörden vorgehen, wo sogar vor Gericht gehen, wenn sie in einem Kanton sind, wo man eben zum Beispiel nicht darf, Homeschoolen sein, aber das trotzdem wollen, weil es ihr Herzensweg ist. Ich bewundere die, weil ich weiss nicht, ob ich die Energie hätte, so einen Lebenswandel zu machen mit der Familie, wo schwierig ist. Und bei uns ist alles ganz einfach gegangen. Unser Schulleiter ist wirklich ein wunderbarer Mensch, der uns sehr unterstützt und unseren Weg befürwortet. Und schön. Die ganzen Lehrer, die wir mit ihnen immer noch im Austausch sind, die die sind sehr offen für unseren Weg und ich habe noch nie Widerstand erlebt, auch von der Familie nicht, von unserem Umfeld nicht. Und durch das ist für uns wirklich ein Weg in ein leichteres, einfacheres Leben. Und ich bewundere wirklich die Familie, die es anders erlebt, die wirklich immer noch kämpft. Nur schon in der eigenen Familie Unstimmigkeiten rum sind, das finde ich schon einmal, die wähle ich den härteren Weg, finde ich.
Ja, das klingt so. Und für dich ist das, hast du nicht lange darüber nachdenken. Ich meine, das bedeutet ja auch für dich wahnsinnig viele Konsequenzen. Wenn du weißt, du machst jetzt Homeschooling die nächsten x Jahre.
Ja. Ich habe lange darüber nachdenken, doch.
Ja.
Interessant ist, dass ich, bevor wir uns wirklich für den Weg entschieden haben, habe ich mich entschieden, dass ich wird kündigen. Ich habe noch 30% als Physiotherapeutin gearbeitet in dieser Zeit und habe dann irgendwo gemerkt, das geht für mich wie nicht auf, so Kinder in die Schule schicken, ich stresse in die Praxis und so das ganze Handling, die Balance zwischen beim Beruf wählen, tätig sein, aber die Hause auch wählen, genug präsent sein, das war für mich nicht erfüllend gewesen. Und ich habe gekündigt, bevor wir entschieden haben, die Kinder dann die Hause zu haben. Also von dem her ideal. Das hat sich einfach auch optimal ergeben. Mein Mann, der zum Teil selbstständig von die Hause aus arbeitet, hat durch das auch eine gewisse Flexibilität. Und durch das haben wir natürlich sehr gleich dann realisiert, dass wenn Kind nicht mehr an einen Stundenplan extern gebunden sind, wir in der Familie eine unglaubliche Flexibilität leben können. Dass wir eben in die Ferien, wenn niemand in die Ferien geht, dass wir ins Museum gehen, wenn einfach niemand dort ist, dass wir ein Alpamare geniessen können, wenn einfach vielleicht 5 Familien dort sind und man nicht muss anstehen muss. Und das gibt eine Lebensqualität. Das kann man sich, wenn man so in dieser Struktur steckt, von Montag bis Freitag arbeiten, Samstag muss man entsorgen und einkaufen und am Sonntag können dann alle mit den Kindern an die Hauptausflugsziele. Und das gibt uns auch einfach wieder mehr Freiheit und Leichtigkeit, was wir sehr schätzen.
Spannend. Schön, schön. Steigen wir doch mal ins Thema ein. Genau, ich habe jetzt gerade im Regionaljournal Basel so einen Bericht gelost heute Morgen, also ich glaube, von gestern oben war, wo sie in Basel eine Lehrerin interviewen und dann irgendwie so eine Chef oder Bildungsdirektion, ich weiß nicht genau, wie das heisst, irgendeine Behörde. Und so ein bisschen die Problematik jetzt aufzeigen von 3 Wochen schulfrei, oder? Also 3 Wochen nicht schulfrei, 3 Wochen, wie sagt man, Schulausschluss, daheim ist Rock. Und die buchen dann halt auch das Wort Homeschooling und sagen, ich weiß nicht genau das Zitat, aber er hat irgendwie selbst gesagt, wie eben, das zeige ich jetzt auf, das ist die Schwierigkeit vom Homeschooling, vor allem für sozial schwache Familien. Und dann manchmal braucht er auch andere Wörter, weiß nicht genau. Aber ja, das führt dann viele Fragen ein. Aber ich meine, das eine ist einfach mal, ja, was bedeutet überhaupt Homeschooling für dich im Vergleich zu dem, was jetzt Leute erleben? Also das, was jetzt passiert, ist sicher extrem, extrem Fall für viele Familien, oder? Überhaupt nicht vorbereitet, überhaupt nicht organisiert, so mit dem umzugehen. Und gleichzeitig haben sie den Lehrplan, sie haben Arbeitsblätter, es muss eigentlich alles weitergehen wie bisher. Ich stelle mir es jedenfalls so vor. Und das ist sicher ein bisschen etwas anderes wie das, was du jetzt unter Homeschooling erlebst. Ich weiß aber auch nicht wirklich, was so im Durchschnitt in der Schweiz als Homeschooling betrachtet wird. Ob das etwas sehr Diverses ist oder ob das eine relativ klare Vision ist, wie man eigentlich daheim das macht.
Also es sind jetzt verschiedene Aspekte, die du ansprichst. Also das eine Mal, da bin ich froh darum, dass du das zur Sprache bringst, Homeschooling, wie wir es, die es freiwillig als Weg, als Lebensweg gewählt haben, leben. Und das Homeschooling, das im Moment in der Corona-Krise von den Familien muss gelebt werden, das ist in nichts zu vergleichen. Einerseits nur schon der Aspekt, bei uns war es ein freiwilliger Entscheid gewesen. Familien jetzt, die sind drin hineingerührt worden, die müssen. Das macht schon mal rein vom Gefühl her so viel aus, weil bei uns ist es ohne Druck und bei ihnen ist es mit sehr viel Druck. Und das nimmt schon mal die ganze Lust und Freude an dem Unterrichten der Kinder weg oder schränkt sie sicher ein. Und dann ist ein ganz wichtiger Unterschied, und darum haben wir Homeschooler, um mal so aus unserer Community zu reden, das nicht gern, dass im Moment alle sagen, hey, wir machen jetzt auch Homeschooling.
Genau.
Das möchte ich nicht, sie möchten Unterrichtsbegleitung. Weil die Verantwortung ist in den Familien immer noch und nach wie vor bei der Schule.
Ja.
Und bei den Homeschooler ist die Verantwortung bei uns. Das heisst, ich kenne den Lehrplan mit dem Lehrziel. Ich weiss, warum meine Kinder zu welchem Zeitpunkt was müssen können. Die Eltern jetzt zuhause, die können den Lehrplan nicht. Du hast zwar gesagt, sie haben den Lehrplan zuhause, aber das sind mehr Wochenpläne,
ja,
wo sie wissen, mein Kind muss jetzt an dir im 100er-Bereich lehren. Aber sie können nicht die Lehrziele, die in dem Lehrplan innen steht, also jetzt bei vielen Kantonen der neue Lehrplan 21, die können die Eltern nicht. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied, weil ich habe meinen Unterrichtsstoff geplant aufgrund von dem Lehrplan und dem Interesse der Kinder. Ich habe sie gefragt, ich habe ihnen gesagt, schaut, bei den Realien müsstet ihr jetzt mal ein bisschen über die Umwelt, den Mensch und die Umwelt, Recycling-Themen, was davon interessiert euch. Und dann haben wir zusammen unsere Jahresplanung geschrieben. Die Eltern jetzt sind nur die Marionetten. Sie kommen mit Aufgaben über, die sie selber nicht verstehen, weil sie ja auch die Lehrererklärungen nicht überkommen. Weil die Lehrmittel, und das muss man einfach mal sehen, die Lehrmittel sind nicht selbsterklärend aufgebaut. Ich kann nicht einfach ein Englischheft von der Tochter aufschlagen und von A nach B, nach C durchgehen und es ist einfach logisch, was sie wann wie muss machen. Sondern es gibt noch ein Begleitheft, es gibt noch den Lehrerkommentar, wo du erklären, wie er damit im Unterricht muss umgehen. Und all das haben die Eltern jetzt nicht zur Verfügung.
Okay.
Das heisst, sie kommen Aufgaben über mit Unterrichtsmaterial, das nicht selbsterklärend ist, und müssten das ihrem Kind jetzt beibringen. Weil, soweit ich jetzt gerade informiert bin, bis jetzt war es freiwillige Repetition von den Kindern. Nach der Osterferien werden sie weiterführendes Unterrichtsmaterial bekommen. Das heisst, sie sind jetzt verpflichtet, den Kindern Neues beizubringen.
Spannend, das habe ich jetzt gerade von meiner Schwester in Deutschland gehört, dass das dort auch so sei. Ja. Falls es nach Ostern so weitergeht, haben sie neues Material.
Ja. Genau. Und das ist eine riesige Herausforderung, wenn man das grosse dahinter nicht sieht, wenn man das Lehrziel nicht kennt und die Lehrererklärungen nicht hat und einfach so von 0 auf 100 muss plötzlich mitten in einem Heft einsteigen. Ich wäre komplett überfordert. Und ich möchte mit keiner Mami tauschen, die das jetzt muss machen, im Wissen, dass auch ihre Tagesstruktur ja nicht auf das Homeschooling ausgelegt worden ist. Sie muss ja vielleicht Homeoffice machen. Sie hat vielleicht noch ein kleines Kind, ein Geschwisterte, das noch nicht im Schulalter ist. Und das alles jetzt für sie zu organisieren, das ist...
Stell dir das Platzverhältnis vor, zum Teil. Also,
ja, also wirklich, das ist sehr tough. Ja. Und das andere, was du gesagt hast, wegen dieser Vision, ob denn da die Homeschool-Vision in der Schweiz so ein bisschen einheitlich ist oder nicht, dort habe ich auch festgestellt, so in unserem ersten Homeschool-Jahr, dass es genauso viel gelebte Homeschool-Modelle gibt, wie es sonst auch Familien gibt.
Ja.
Wir haben aus eigenen Beweggründen das Homeschooling gewählt, das weniger gegen die Schule ist, sondern mehr für unsere Familie.
Ja.
Und andere wählen das Homeschooling, weil das Kind gemobbt worden ist. Andere wiederum, weil sie Mühe mit dem Machtgefälle haben, Lehrer zu Schülern. Ja. Andere wiederum, ja, es gibt wirklich genauso viele Arten, wie man Homeschooling für sich definiert und lebt, wie es Familie selber gibt.
Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner, der es sehr stark unterscheidet von dem, was jetzt gerade gemacht wird. Also, obwohl es so vielfältig ist.
Ja, der grösste gemeinsame Nenner wird wohl die Freiheit sein,
ja,
wo wir Homeschooler geniessen. Und das, was jetzt gemacht wird, auch unser Homeschool-Alltag, ist gar nicht wie gewohnt, weil Homeschooler, und das ist halt wieder so die Vorurteile, die ja immer an uns drankommen, also uns, unsere Familie jetzt weniger, aber so die ganze Homeschool-Gemeinschaft.
Das ist ein bisschen Sekt, oder?
ist die Frage, wie man Sekte definiert. Ja. Wir isolieren unsere Kinder nicht.
Ja.
Meine Kinder haben wunderbare soziale Kontakte, altersübergreifend, sie haben ihre Gespändli, sie haben ihre Treffen, sie haben ihre Peer Group, was ja so wichtig ist für Kinder. Und sie leiden darunter, dass sie ihre Gespändli nicht dürfen sehen. Ja. Und ich hoffe einfach, dass die Eltern, die jetzt die Kinder zu Hause unterrichten müssen, nicht bestärkt werden in ihrem Bild, das sie vielleicht von den Homeschooler haben, von wegen, oh mein Gott, die leben ja mega isoliert, logisch sind die Kinder nicht sozialisiert. So die Klischees, die man hat, die könnte durch das, dass man jetzt von Homeschooling redet, obwohl es Unterrichtsbegleitung ist, was die Eltern machen, dass die Klischee für viele jetzt gestärkt werden. Und das finde ich halt sehr schade, weil es gibt genug Beweise jetzt in der Vergangenheit von Homeschool-Kindern, die jetzt aus der Schulzeit zu Hause rausgekommen sind, die jetzt in der Lehrstelle inne sind oder schon im Berufsleben, wo wirklich beweisen, dass sie so sozial sind, dass sie unglaublich schnell in die Arbeitswelt sich hineinschaffen können. Und ja, das jetzt gibt es so ein bisschen einen Rückschritt in dem, weil man das Gefühl hat, ah, so lebe ich jetzt Homeschooler, aha. Nein, ich will ins Museum, ich will ins Hallenbad, ich will unsere Lerngruppen treffen und nein, das ist gar nicht Homeschooling.
Ja. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wie Eltern mit so Situationen umgehen, obwohl es jetzt halt eben schwierig ist und nicht mit Homeschooling in dem Sinne zu tun hat, direkt? Ich meine, gerade durch dein Coaching und durch die ganzen Terror-Kids-Geschichten würde ich mir vorstellen, dass du da doch auch mit so Problem, die jetzt aufkommen, also eins ist, dass du das Problem vorstellen kannst und anders ist, dass du vielleicht auch ein paar Tipps hast.
Mhm. Ja, das kann ich sehr gerne den Eltern gerade mitgeben. Das eine ist einmal einfach so an alle Mamis, nehmt euch den Druck weg. Es ist nicht ihre Lebensaufgabe, das jetzt perfekt müssen zu machen. Und einmal jetzt sich eingestehen in den nächsten Wochen, bei allem ein bisschen mehr Gelassenheit ins Leben lassen. Den Haushalt nicht an erster Stelle stellen. Es muss auch nicht ein Fünfgang-Menü sein. Und einfach mal so ein bisschen die ganze, man muss doch und man sollte doch von der To-Do-Liste mal ein bisschen zu streichen, zu verkleinern. Das gibt einfach wieder mehr Ruhe im Alltag.
Mhm.
Und dann ganz konkret, wenn eine Mami mehrere Kinder von verschiedenen Unterrichtsstufen zu Hause hat, die sie jetzt durch den Unterricht muss begleiten oder tut begleiten, empfehle ich ihr, dass sie mit den Kindern zusammen die Aufgaben, wenn sie jetzt zum Beispiel als Wochenplan Aufgaben überkommt, soll sie die Aufgaben durchgehen mit den Kindern und mit einem farbigen Stift oben, mit einem Symbol markieren, was kann das Kind ganz allein, welches Arbeitsblatt, das kommt zum Beispiel ein grünes Kreuzchen über. Wo braucht das Kind ein bisschen Hilfe? Vielleicht anfänglich eine Erklärung oder zwischendurch ein bisschen Aufmerksamkeit von Mami. Das kommt ein oranges Symbol über. Und wo braucht das Kind wirklich eins zu eins ein Coaching von Mami nebenzu? Und das dann rot markieren. Und dann, wenn die Mutter mit dem Kind die Unterrichtssequenz macht, dann immer schauen, dass ein Kind mit einem grün markierten Blatt anfängt, also eine Aufgabe, die es wirklich ganz selbstständig erledigen kann. In der Regel sind das die älteren Kinder, die das Unterrichtsmaterial schon gut können und einfach können etwas für sich weiterziehen. Und das Kind dann vielleicht sogar in einem separaten Raum, wenn es ungestört sein will, die Aufgabe macht. Dann die Mutter wirklich voll und ganz bei dem Kind ist, wo ein rot markiertes Arbeitsblatt hat, wo die Mutter weiss, ich muss voll und ganz da sein. Wenn noch ein drittes rum ist, dann, wenn möglich, das dritte, wo ein oranges markiertes Blatt hat, wo die Mutter einfach nur mal zwischendurch einen Blick drauf geben muss. Und dann, wenn die Sequenz durch ist, wird gewechselt. Dann macht das Kind, das vorher die Mami voll und ganz nebendran gebraucht hat, ein Blatt, das selber kann. Darf auch eine Repetitionsaufgabe sein. Einfach, was selbstständig erledigen kann. Und die Mutter widmet ihre Aufmerksamkeit an dem Kind, das jetzt wieder die Erklärungen braucht. So tut jedes Kind immer arbeiten, dass sie gleichzeitig durch sind, auch irgendeinmal mit den vorgegebenen Stunden, die sie müssen. Und die Mutter muss nicht um die gleiche Zeit überall sein, weil dann verliert sie auch den Vater und das kann sehr ermüdend sein. Und für die Kinder auch ein Frust, wenn sie dann muss warten, Mami, erklär mir das. Mhm. Und sie sagen, nein, Moment, schnell, ich muss da noch erklären. Und dann gibt es sofort Hektik am Esstisch oder wo man es dann macht. Und so, wenn man es von Anfang an auf die ganze Woche dort so einplanen, wer braucht es Mami wann, wie viel, und dann tut man es wirklich so sich organisieren, mach du das allein, später bin ich dann bei dir, jetzt bin ich bei ihm, später macht es er selber. Und das funktioniert in der Regel recht gut. Ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist nachvollziehbar, absolut. Ja.
Und dann ein weiterer Tipp an die Mamis. Schaut die Grundthemen an und brecht die ganze Aufgabenflut runter aufs Minimum, das möglich ist. Also als Beispiel, wenn ein Grundthema, ein Wochenthema ist, in der Addition den Übergang in 100er-Bereich zu lernen. Dann weiss Mami, okay, mein Kind muss jetzt lernen, aus dem 10er-Bereich, also bis 99, über das 100 rein plus rechnen. Dann gibt es dazu 5 Blätter, wo das immer wieder repetiert wird. Jetzt tut die Mutter das so lange mit dem Kind üben, bis das Kind es verstanden hat. Und dann ist das Thema erledigt. Es bringt dem Kind nichts, wenn es ab dem Moment, wo es etwas in der Logik verstanden hat, wenn es das nachher nach 5 Stunden lang muss repetieren. Und so ist es in der Schule. Viele Lehrmittel sind so aufgebaut, das gleiche Thema dann immer wieder. Und die Kinder sind nicht blöd. Die Kinder realisieren, ah, Moment, die Rechnungsspiegel ist ja immer eins mehr. Und im Resultat gibt es ja in dem Fall auch immer eins mehr. Mhm. Und dann ist es nur noch Fleissarbeit und es muss sich durch die vielen Blätter durch. Und immer eine Aufgabe in diesem Beigel ist dann aber nicht in diesem System. Und dort ist es dann falsch, oder? Und das ist so eine Verarsche für Kinder, die das ja checken, die merken, ah, das hat ein System dahinter. Und die ganze Lernlust und auch die Freude, yeah, ich habe etwas verstanden, die geht verloren, wenn es dann x-mal das Gleiche muss machen. Mhm. Weil die Kinder sind sehr interessiert und motiviert dabei, wenn sie etwas verstanden haben, weitergehen. Weiter, mhm. Sie sind Forscher, sie sind Entdecker, sie wollen das Nächste. Und ich finde, jetzt gerade in dieser Krisenzeit, wo die Mütter müssen gut haushalten mit ihrer Zeit und ihrer Energie, ja, ist es absolut in Ordnung, aufs Minimum alles abzubrechen. Das Kind, wenn es es gecheckt hat, eins so ein Rechnungsspiegel lösen zu lassen, um wirklich zu sehen, ja, mal, du kannst es. Und den Rest sein lassen. Und dafür am nächsten Tag nochmal einfach nur eine Aufgabe aus so einem Beigel nochmal machen lassen, um zu sehen, mal, es hat sich wirklich gespeichert und gefestigt. Und dann vielleicht die 2 Tage nochmal eine Aufgabe. Und der Rest der Blätter bleibt leer. Und die Lehrer in der Regel akzeptieren das. Weil für die Lehrer ist wichtig, dass das Kind verstanden hat, dass man mit dem Kind, mit dem Lehrstoff weitergehen kann. Und die Lehrer sind froh in dieser Krisenzeit, wenn die Kinder die Basics mitbekommen von den neuen Themen. Und das Repetieren ist wirklich jetzt nicht im Vordergrund.
Okay.
Und so bleibt die Lernmotivation der Kinder einfach viel höher. Ausnahme bei den Kindern, die es wirklich noch nicht verstehen, dann empfehle ich den Müttern auch mal in den Heftern zurückzublättern, um zu schauen, ja, bis wohin hat das Kind eigentlich den Schulstoff noch mitbekommen im Unterricht. Weil es kann sein, dass es jetzt muss dividieren können, aber man merkt, Moment, das Kind kann ja gar noch nichts multiplizieren. Mhm. Und dann muss man halt vielleicht mit dem Kind dort noch mal ansetzen. Und das ist eine Herausforderung für die Mütter. Ich will, wie ich schon gesagt habe, im Moment nicht duschen. Hochachtung für alle Mamis, die es im Moment wirklich sehr gut machen. Ja. Ja, ich glaube, das wären so die Tipps. So würde ich es im Moment angehen, um ein bisschen Druck daraus zu nehmen, um ein bisschen Struktur reingeben. Und im Wissen an alle Mamis, wenn etwas wirklich nicht funktioniert mit dem Kind, dann dürft das an die Lehrer abdelegieren. Weil die Verantwortung ist nach wie vor im Schulsystem. Ja, ja. Die Verantwortung ist bei den Lehrern. Und ich weiss, die Lehrer leiden. Ich will auch mit den Lehrern nicht tauschen im Moment. Aber die Mütter sollen abdelegieren, bevor sie zu Hause in einem Lernstreit eskaliert. Das Wohl von der Familie, gerade in einer Krisenzeit, steht für mich absolut im Vordergrund. Die Familie sollte mehr Zeit mit Lachen, mit Spielen, mit sich gern haben und einfach das schöne Wetter geniessen, mit all dem Positiven, was man ja jetzt sehr gut auch leben kann, sollen die Zeit in dem verbringen und nicht auf diesen Hausaufgaben rumhacken, bis es eskaliert und man schletzende Türen hat und brüllende Kinder und brüllende Mamis und genervte Väter, die nebendran die Homeoffice machen. Also dort einfach auch ehrlich sein und im Call mit dem Lehrer sagen, sorry, die letzte Woche Deutsch und Mathe, das und das Ziel haben wir nicht können erreichen. Mein Kind braucht dort einmal eine Erklärung von Ihnen. Würden Sie das bitte übernehmen?
Ja.
Entschuldigung an alle Lehrer, dass ich das so sage. Aber die Verantwortung ist immer noch nach wie vor bei Ihnen, wenn man nicht freiwillig den Weg vom Homeschooling gewählt hat.
Macht Sinn. Ja, ich hatte eigentlich auch eine Frage so zur Haltung. Das ist jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Einfach quasi die Priorisierung von der Wohl von der Familie. Also einfach wirklich so als etwas Simples, wo man sich dran halten kann. Oder egal, was jetzt genau die Herausforderung ist. Dass man einfach ja, so eine übergeordnete Einstellung zu hat. Ich meine, ich würde mich halt in dieser Situation auch immer wieder fragen, was ist eigentlich genau der Worst Case? Oder? Also man ist in einer Krise quasi, wenn das jetzt wirklich schlimm ist und man ist wirklich völlig sehr gefordert oder überfordert. Also so im Business-Alltag wird das habe ich empfohlen, dass man sich überlegt, was ist der Worst Case, dann kann man von dem aus quasi, dann hat man wie eine Grenze gesetzt und von dem aus kann man wieder in die andere Richtung gehen. Mhm. Und ich frage mich einfach, was ist der Worst Case da? Oder aus meiner Sicht ist der Worst Case überhaupt kein Problem. Also jetzt, wenn es um die Frage von der Lernziel geht, würde ich sagen, wenn die Kinder jetzt einfach gar nicht lernen in 3-4 Wochen, ist das aus meiner Sicht von extern betrachtet einfach überhaupt gar kein Problem. Ich weiß halt nicht genau, was es denn wirklich bedeutet für die Lehrer, was es wirklich bedeutet für die Kinder. Ich stelle mir einfach vor, dass es sowieso einige wird geben, also pro Klasse, wo das einfach nicht so gut funktioniert. Und dann muss man sich mit dem arrangieren, als Lehrer und als Schule. Dass man nicht hätte können, alles an die Eltern delegieren. Das geht einfach nicht. Und erwartet, dass es bei allen klappt, oder?
Genau, ich glaube, Worst Case für viele Eltern ist im Moment, dass das Kind müsste die Klasse repetieren. Ab dem Sommer oder ab dem 2021 oder wenn es dann wieder, wie auch immer, weitergeht. Das Kind müsste dieses Jahr repetieren. Jetzt ist die Frage, aus welcher seiner Sicht ist das Worst Case? Häufig aus der Sicht der Eltern. Die Frage ist, wie glücklich oder unglücklich ist das Kind dabei? Und dort auch wieder so ein Tipp aus der Funktionsweise vom Unterbewusstsein. Ab dem Moment, wo es für die Eltern ein Problem darstellt, übernimmt das Kind die Haltung. Und das Kind wird leiden. Wenn die Eltern das aber gelassen anschauen können und können sagen, hey, cool, du hast irgendwo ein Jahr mehr Zeit, um dich über dein Leben und deinen Werdegang zu entscheiden, dir das klar zu werden. Du hast ein Jahr mehr Zeit, um wegen Lehrstelle dir überlegen, wohin es soll gehen. Du bist ein Jahr länger bei uns, das geniessen wir. Und das ist eine riesige Chance, wenn die Eltern diese Grundeinstellung dürfen haben, wird das Kind das spüren und wird es lässig finden oder einfach neutral finden. Ja, ich repetiere jetzt nochmal. Und so kann man den Worst Case ja wieder relativieren oder sogar zu etwas sehr Gutem machen.
Guter
und
Punkt.
Das andere, was du gesagt hast, Worst Case, dass das Kind jetzt ein paar Wochen lang nichts lehrt, dem widerspreche ich vehement. Sie lernen nicht das, was das Schulsystem das Gefühl hat, das sage ich notwendig, das stimmt. Ja. Mhm. Aber sie dürfen in dieser Zeit unglaublich viel lernen, was das Zusammenleben in der Familie betrifft. Und auch dort wieder ein Appell an die Eltern. Nehmt Druck daraus, macht euch die Situation so wundervoll, wie es einfach möglich ist. Lehrt den Kind wieder kochen, tönt sie in Haushalt integrieren, tönt mit ihnen nähen, tönt Pflänzchen einpflanzen, dünnt Vögel beobachten, dünnt mal schauen, welcher Vogel dort am Morgen um 5 Uhr schon zwitschern. Man darf um Mitternacht den wunderschönen Mond anschauen, weil die Kinder am nächsten Tag nicht geweckt werden. Genau. Und die Kinder dürfen in dieser Zeit so viel über das Menschliche, über das Zusammenleben lernen. Und ab dem Moment, wo die Eltern nicht in ihrem eigenen Elend, in ihrer Krise versumpft und nicht Nachrichten und die Angst und der Verlust im Vordergrund steht, sondern die Chance vom «Hey, wir können zusammen ausschlafen, wir können am Morgen ein Geschichtchen hören, dabei legen alle Wäsche zusammenlegen, nachher tun wir Rüebli schnetzeln, wir tun Komfi einmachen», ist zwar jetzt nicht die Jahreszeit, aber einfach so, oder? Wenn man den Fokus jetzt auf all das, was einem ermöglicht im Familienalltag, richten, dann werden die Kinder in 20, 30 Jahren zurückblicken. Wenn man dann wieder von Corona redet, werden sie sagen, «Ah, stimmt, ja genau, dort bin ich 10 gewesen. Dort habe ich mir ja ein Vogelhäuschen gebaut und irgendwie, ey, das war so cool, weil der Papi war immer rum und ey, der hat sich so Zeit genommen, mit uns Geschichten zu erzählen und irgendwo sie werden da all das dann zurückdenken. Mhm. Und das sollte, finde ich, im Moment das höchste Ziel sein von den Eltern. Wir sollten den Kind sowieso das ganze Leben lang, aber jetzt auch ganz besonders, weil wir die Möglichkeit können nutzen können. Wir sollten den Kind so viele schöne Erinnerungen wie möglich dürfen bauen. Weil um was geht es, wenn man 90 ist und auf sein Leben zurückschaut? Ist es entscheidend, wie schön und sauber man hat können essen, wie anständig man hat können sein Essen auf Gabel schaufeln? Oder ist es entscheidend, wie liebevoll die Mami reagiert hat, wenn man schon wieder sein Wasser ausgeleert hat am Esstisch?
Ja, schön gesagt. Ich glaube,
das ist das, was uns schlussendlich, wenn wir zurückblicken auf unser Leben, zu glücklich erfüllten Menschen macht. Wenn wir mehr Situationen haben dürfen erleben, wo wir Geborgenheit, Liebe, Vertrauen und Verständnis mitbekommen haben, wie dass uns Regeln beigebracht worden sind und das grosse Einmaleins eingetrichtert bekommen hat, sogar während der Krisenzeit, wo wir nicht hätten shoppen können. Und irgendwo, wenn man sich auf das tut, fokussieren und das Leben tut, auf das Kleinste abbrechen, dann gibt es in meinen Augen gar keinen Worst Case. Dann ist Worst Case nur dort der Fall, wo die Leute die Fähigkeit nicht mehr haben, den Fokus auf ihr Optimum zu richten.
Gefällt mir, ja. Ja, das finde ich sehr schön ausgedrückt. Ich meine, das mit dem Wiederholen ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, als Konsequenz, wegen 3 Wochen Schule. Ich meine, klar, wenn es länger geht, dann ist es erst recht realistisch, denke ich, dass eben gewisse Leute, also das ist auch das, eine von den Aussagen von dem Radio, von dieser Sendung, oder, dass halt vor allem um gewisse Familien geht, zum Beispiel, wenn die Eltern Spruch schlecht können und schlichtweg mit den Arbeitsblättern gar nicht stark kommen und so Geschichten, dann wird es sicher schwierig und dann gibt es riesen Unterschiede, oder, zwischen den Familien.
Ja.
Und das klingt bei mir sehr nach, das mit dem Wiederholen. Das ist etwas, was aus welchem Grund auch immer bei mir nicht angekommen ist, dass das absolut akzeptabel ist, bis meine Schwester musste wiederholen. Und das war erst sehr spät. Das war erst, wo sie im Gymi war. Ich vielleicht, also Basel-Land Gymi heisst, 10. Klasse fährt das erst an. Und dann gesehen habe, wie positiv das war für sie.
Ja, also, genau.
Sehr beeindruckt und völlig erstaunt, oder, dass sie, ja. sie hat alles umgestellt. Sie hat für sich wirklich eine neue Disziplin angefunden. Sie hat angefangen, Verantwortung übernehmen. Sie hat angefangen, irgendwie so eine Struktur finden, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert für sie, obwohl sie jetzt recht viel arbeiten müssen und so. Sie hat Erfolgserlebnis gehabt, alle so Sachen. Und bis dahin habe ich immer wie Schiss gehabt von dem, obwohl ich selber gar nie so nah dran war. Ich bin eigentlich nie nah an dem dran gewesen, aber es ist einfach etwas gewesen, was ich mit mir herumgedreht habe, dass das etwas Schlimmes ist. Das ist eine Katastrophe, das ist ein Versagen, das ist etwas Ängstliches irgendwie, etwas, was Angst auslöst. Ja. Finde ich ein wichtiger Punkt. Also, wenn das die Eltern mindestens können ganz anders projizieren, ganz anders handhaben, dann ist das sicher auch sehr wertvoll.
Und das Wiederholen kann sogar eine Chance sein, hin auf ein verändertes Schulsystem, wo man sagt, man sollte ja Kinder dort fördern, wo sie sehr gut sind, und ihnen dort mehr Zeit geben, wo sie einfach mehr Zeit noch brauchen. Und das kann eine riesige Chance sein, wenn jetzt eine Klasse nach dem Sommer müsste geteilt werden, gewisse, die noch einmal repetieren, andere, die schon dürfen, weiter, dann wird eigentlich genau das gelebt, was sehr viele Lernforscher ja sagen, müsste man machen. Die pushen, die parat sind und sagen, jawohl, geht einen Schritt weiter, weil ihr seid ready. Und die anderen sagen, hey, ist alles gut. ihr habt die Chance, ihr dürft noch mal in aller Ruhe in eurem Tempo repetieren. Und das Beste, was in meinen Augen dürfte für das Schulsystem daraus entstehen, wenn man den Stufenwechsel für Ski oder Retour könnte nicht als Klasse machen, sondern in den Fächern.
Ja.
Dass man könnte sagen, Mathematik, du darfst in die fünfte, Deutsch, bist dafür in der dritten. Und so wird individuell gefördert. Das wäre für Kind wow, eine mega Erleichterung und eine Chance.
Ja. Ich kann mich gut erinnern an meine eigene Schulzeit. Das war wirklich, das hat so viel ausgemacht. Also, es hat immer wieder Situationen gegeben, wo sehr frustrierend gewesen sind, weil ich absolut bereit war, jetzt zum Weitergehen. Zum Beispiel in Mathe oder so, hätte ich viel schneller vorwärts gehen. Oder im Englisch natürlich, ich bin bilingual aufgewachsen, das ist halt immer eine schwierige Sache mit dem Englischunterricht. haben wir amigs Lösungen gefunden, aber meistens nicht. Meistens bin ich einfach im normalen Unterricht gehockt und da fragt man sich einfach, ja, das ist auch ein gutes Beispiel von verschwendeter Zeit.
Genau.
Ich bin nicht ganz optimistisch, was du jetzt beschrieben hast. Also ich verstand, dass das auf der einen Seite mit den Stärken wäre, das ein Vorteil für die weiter gehen können. Aber andererseits ist immer noch das Schulsystem darauf aufgebaut, an den Schwächen zu repetieren und zu repetieren und zu repetieren und Fokus drauf zu legen. Und das würde ja bleiben, oder? Also, außer wenn sich etwas Großes ändert. Heisst wiederholen für mich dann trotzdem auch, dass man einfach umso mehr Zeit mit seinen Schwächen muss sich befassen. Und das macht einfach grundsätzlich keinen Spass. Also.
Wenn der Lehrer natürlich keine Möglichkeit sieht, am Kind in seinem Fach auch die Freude zu wecken, dann bleibt es mit dem Blick auf die Schwäche. Das ist so und das wäre sicher nicht optimal. Ja. Aber ich gehe davon aus, jedes Kind hat in jedem Fach einen Aspekt, den es faszinierend findet. Und wenn man dort, ich gehe wirklich davon aus, wenn ein Kind Mathematik völlig doof findet, findet es vielleicht Klötzli bauen mega lässig. Und mit Klötzli bauen oder Lego oder was auch immer dann, kann man wunderbar alles in Mathe erklären, auch in der Mittelstufe, sicher noch.
Ja.
Und wenn der Lehrer natürlich die Fähigkeiten hat, dass er beim Kind kann mit seinen Fähigkeiten über seine Schwäche hinweg schauen kann, dann funktioniert das ganz gut. Aber ja, für das braucht es noch einiges an Veränderung, das stimmt.
Genau, und Lehrperson bleibt natürlich in diesem Schulsystem, also in jedem Schulsystem natürlich wahnsinnig wichtig. Das ist einfach die Frage vom einzelnen Menschen. Das sagen ja alle. Also jedes Mal, wenn ich mit Leuten über Schule rede, geht es einfach um einzelne Lehrpersonen. Die einen sind wunderbar gewesen und dann hat man gute Erinnerungen und dann hat man einen Aha-Moment gehabt und was auch immer. Und mit anderen ist es einfach eine Katastrophe. Finde es immer noch wahnsinnig, wenn ich zurückdenke an gewisse Lehrer, die auch einfach den Job sehr ungern gemacht haben, offensichtlich. Also das ist halt auch Realität gesehen und ich weiß es halt nicht, wie es heute ist. Oder ich weiß nicht genau.
Und John, damit ich eine gute Lehrperson für meine Kinder kann sein, schaue ich ein bisschen auf die Zeit. Die sind immer mega happy, wenn ich in einem Interview bin, weil sie wissen, dann dürfen sie auch morgen mit Spielen starten.
Gut,
und jetzt haben wir aber gleich auch noch ein paar Lernziele von heute Morgen, die ich mit ihnen erarbeiten
möchte. Alles klar.
Darum gibt es noch etwas, was du gerne.
Hey, gute Frage. Ich glaube, du hast wahnsinnig viel abgedeckt. Sehr, sehr cool. Auch für Sachen, die ich alle frage, wo du jetzt eh schon drauf eingegangen bist. Was habe ich wollen? Ja, genau. Einfach nochmal schnell zu dir und deinem Projekt. Also irgendwie erstens einmal, wo finden wir die? Sollen Leute, können sich Leute an dich wenden, wenn sie Fragen haben? Oder was bietest du an? Wie funktioniert das? Wo finden sie die Podcast? Kannst du einfach noch zum Schluss ein bisschen das
stellen? Sehr gerne, ja. Also mein Podcast Terror Kids, der Erziehungsratgeber, den findet man, wenn man den auch googelt, dann findet man seine, kann man auswählen, welchen Podcast-Anbieter, dass man dort gerne nutzen will, um es zu hören. Mhm. Dann habe ich auf Facebook eine Gruppe für Eltern, die heisst «Frei sein mit Kind». Dort rede ich sehr viel über das Unterbewusstsein, rede. Ich mache zu aktuellen Themen Lives, wo es einfach darum geht, mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit im Alltag um Kind, um mit dem Kind, was im Moment sehr aktuell ist für ganz viele.
Ja.
Und dann habe ich eine Seite auch auf Facebook, die heisst Homeschooling Janine Walder. Ich weiss gar nicht. Homeschooling Janine Walder. Irgendwie so findet man mich.
Okay,
bin so dort ist, aber so nicht mehr, ja, ich bin dort nicht mehr ganz so fleissig am am Bloggen drauf, aber dort kommt man so ein bisschen Inspiration über aus unserem Homeschool-Alltag. Und auf YouTube, wenn man Homeschooling Schweiz eingeht, kommt man auch auf einen Homeschool-Kanal von mir, wo ich vor allem vor 3 Jahren so zu unseren Startzeiten viele Videos gemacht habe über das Vorgehen. Über wie schreibt man den Brief zum Abmelden von der Schule? Wie ist es, wenn der Inspektor vorbeikommt, um unsere schulische Leistung, respektive die von den Kindern, und mich als Lehrerin von den Kindern überprüfen? Wie ist das? Wie haben wir uns darauf vorbereitet? Was hat er gesehen? Wie zufrieden ist er? Unsere Fazit, Vor- und Nachteile aus unserem Alltag. Also alle Homeschool-Interessierten können sich dort sehr gut informieren. Und alle, die mehr Freiheit Wand und mehr Leichtigkeit in ihrem Leben, die findet, bei Frei sein mit Kind auf Facebook, alles Nötige. Und dort habe ich im Moment die aktuellen Coachings, die Angebote getroffen. Homepage selber bin ich eher schon am Aufbauen. Von dem her, ja, über Facebook findet man mich wirklich sehr gut.
Okay. Und also einfach, dass das noch verstanden, zu was für Themen kann man dir wie eine Frage stellen? Also es gibt einerseits ein Coaching-Angebot, oder? Und es gibt andererseits die Facebook-Pages, da kann man einfach Kommentare reinschreiben oder einfach mal eine Frage reinwerfen und dann nimmst du das allenfalls in einem Video auf, oder wie funktioniert das?
Genau, also alle, die über das Homeschooling Fragen haben oder über die Schule im Moment allgemein, die können mich gerne über meine Homeschool-Seite auf Facebook anschreiben. Ich komme dort sehr viele Fragen über, will ich gefunden werden, weil ich eine von den wenigen Schweizer Homeschooler bin, der mit Gesicht bloggen, also wo man mich erkennt dabei, darum komme ich schon immer dort viele Anfragen über. Ich kann nicht alles beantworten, weil es sehr kantonsabhängig ist und ich tue einfach sehr gerne weiterweisen auf offizielle Stellen, wo sie sich dann für ihren Kanton können verweisen können, aber das hilft schon sehr weiter. Und wenn es um Kinder, Familie, Erziehungs- Hilfe, wir haben gerade das Chaos, die Themen geht. Dann wirklich gerne in die Gruppe reinkommen und dort entweder über Privatnachricht oder noch lieber direkt einen Post machen, wo ich dann entweder persönlich Kontakt aufnehme, um darauf einzugehen, wenn es heikle Themen sind, oder ich mache es live dazu. Und ja, dort passiert dann so der Austausch.
Cool, sehr cool. Wie viele Leute sind da schon irgendwie in deinem Netz? Also ich meine jetzt so Leute, die dann zuhören oder Kommentare schreiben oder so, hast du eine Ahnung? Also
Frei sein mit Kind, die Gruppe gibt es noch nicht so lange, sind es jetzt 150 Leute, die drin sind, ist eine geschlossene Gruppe. Yeah. Es wird mal mehr, mal weniger rege kommentiert, selber postet, reingestellt wird noch nicht, leider noch zu wenig genutzt. Ich glaube, im Moment wird meine Gruppe wieder weniger angezeigt bei Facebook, weil ich jetzt durch die ganze Umstellung, die auch wir zu Hause hatten in den letzten Wochen, nicht mehr täglich präsent war. Yeah. Und Facebook registriert das natürlich sofort und ich bin dann weniger interessant. Yeah. Darum tut sich gerade ein bisschen weniger auf dieser Plattform und das ist auch okay. Es ist immer so, wie es braucht. Und bei der Homeschool-Seite kann ich es gar nicht sagen, weil das ist ja eine offene Seite, wo gewisse Folgen mehr und dort schaue ich auch nicht so nach. Dort kann ich es gar nicht sagen, ja. Aber okay. Wenn ich mal so an einen Homeschool-Info-Anlass gehe, dann merke ich, dass so die Neulinge, die dabei sind, die schauen mich dann so an und dann so nochmal. Und dann merke ich so, die können mich gerade nicht zuordnen, aber die haben mich auch schon mal gesehen.
Okay. Hey, cool. Vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend gewesen.
Danke dir für die Einladung.
Ja, gerne. Ich glaube, ich werde versuchen, das relativ bald aufs Netz zu stellen. Also du hast wahrscheinlich bald von mir, das kannst du auch hören.